Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Der Vers steht so im deutschen Text: Der Herr hat mich geschaffen am Anfang seiner Wege, ehe seiner Werke von Ewigkeit her. Sprüche Kapitel 8, Vers 22 nach Luther. Trinitarische Theologen lasen hierin nichts weniger als einen Hinweis auf die Präexistenz des Sohnes. Die Weisheit sei nicht bloß ein poetisches Bild, sondern die Person des göttlichen Logos, die vor allen Zeiten bei Gott war, ähnlich Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1. Aus diesem Vers zogen sie die vermeintliche Bestätigung dafür, dass Christus nicht erst mit der Menschwerdung begann, sondern ewig beim Vater existierte. Für viele Reformatoren und Kirchenväter war Sprüche 8 ein direkter Brückenvers von den alttestamentlichen Weisheitstexten zu der neutestamentlichen Christologie. Die polnischen Antitrinitarier, denen Fausto Sozzini die fundierende Stimme lieh, lasen den Vers radikal anders. Sie wiesen die Lesart zurück, die Weisheit zu einer zweiten göttlichen Person zu machen. Für sie bleibt der Text eine poetische Personifikation, eine Redeweise, mit der die Weisheit Gottes als Attribut, nicht als eigene Hypostase beschrieben wird. Diese Alternative war nicht bloß eine exegetische Fußnote, sie griff das theologische Fundament dessen an, was Trinitarier als selbstverständlich betrachteten. Wer die Präexistenz des Sohnes leugnet, berührt Heilslehren und das Verständnis von Person und Wesen Gottes. Die Diskussion fußt auf einem kleinen, aber gewichtigen Feld von Übersetzungsfragen und hermeneutischen Vorentscheidungen. Das hebräische Schlüsselwort Sprüche Kapitel 8 Vers 22 qua nit, kenit ji lässt Übersetzungen zu, die von ich wurde geschaffen bis zu ich wurde erworben, erlangt als mir gehört verstanden reichen. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, und die lateinische Vulgata boten Varianten, die patristische Deuter oder Reformatoren dann für ihre Argumente belegen konnten. Wer geschaffen liest, sieht einen Anfang, wer gehabt oder besessen schreibt, kann auf eine ewige Beziehung verweisen. Die alte Kirche hatte sich längst entschieden. Kirchenväter wie Athanasius, Basilius und Augustin identifizierten die Weisheit des Sprüchebuches mit dem Sohn Gottes, nicht willkürlich, sondern weil sie Parallelen zu Johannes 1 und zu Psalmworten fanden, die eine personale schöpferische Rolle beschreiben. Die mittelalterliche Scholastik verfeinerte diese Lesart. Weisheit wurde in die Systematik der Trinitätslehre eingeordnet. Christologische, trinitarische und soteriologische Argumente verwoben sich. Wenn die göttliche Weisheit personal und vor aller Schöpfung existierte, dann erklärt das, wie das Heil in und durch diese personhafte Weisheit zustande kommt. Reformationstheologen, wie Luther und Calvin, griffen diese Tradition auf und formulierten daraus ihre eigenen apologetischen Linien gegen radikale Dissidenten. In der frühen Neuzeit veränderte sich die intellektuelle Lage. Humanistische Bibelstudien, der Zugriff auf hebräische Texte und eine vermehrt kritisch-historische Lesart schürten Skepsis gegenüber allegorischen Lesungen, die leicht metaphysische Konstrukte über den Text legten. In diesem Klima formierten sich die polnischen Brüder, die Brüder der Renunziation, besser bekannt als die polnischen Antitrinitarier, zu einem dichten Netz von Gemeinden, Druckereien und Schulen, besonders rund um Rakau. Sie verbanden philologische Akribie mit rationalistischer Skepsis gegenüber überlieferten Dogmen. Fausto Sozzini, Sohn einer italienischen Familie, trat als intellektueller Kopf hervor. Sein Zugang beruhte weniger auf konfrontativer Polemik als auf scharfer, schrittweiser Argumentation. Er forderte, man solle die Texte nach Sinn und Grammatik lesen, nicht nach theologischer Tradition. Sozzini und seine Mitstreiter veröffentlichten theologische Entwürfe, Briefe, Disputationstexte und zuletzt den Rakauer Katechismus, der systematisch die antitrinitarische Position bündelt. In seinen Schriften, besonders in Predigten und polemischen Prosastücken, griff Sozzini regelmäßig Sprüche 8 an. Er zog nicht nur die Übersetzungen in Zweifel, sondern stellte die hermeneutische Praxis der Kirchenväter in Frage. Warum sollte eine poetische Redeweise automatisch auf eine hypostatische Person verweisen? Welche Exegese rechtfertigt die Übertragung eines lyrischen Bildes auf die Ontologie Gottes? Die Reaktionen aus den Reihen der Orthodoxie fielen heftig aus. Trinitäre Theologen warfen den Antitrinitariern intellektuelle Leichtfertigkeit und Häresie vor. Staatliche und kirchliche Instanzen reagierten mit Verbotsverfügungen, Exil und in einigen Fällen mit härteren Maßnahmen. Deshalb blieb die Debatte nicht nur eine akademische, sie war existenziell für die Gemeinschaften, die um religiöse Freiheiten, Schulbücher und Druckrechte kämpften. Wichtig für das Verständnis der Kontroverse ist der hermeneutische Streit um Personifikation versus Person. Antitrinitarier argumentierten, Sprüche 8 zeige die Weisheit Gottes in Bildern, ähnlich wie im gesamten Weisheitsliteraturgenre. Solche Texte sprechen oft in der ersten Person, um abstrakte Qualitäten lebendig zu machen. Trinitarier hielten dem entgegen, dass die Dichte an personalen Verben und die Nähe zu Schöpferworten, bei der Schöpfung war ich, beziehungsweise ähnliche Formulierungen, über metaphorisches Sprechen hinausginge und eine reale Person impliziere. Hinzu kam die theologische Perspektive. Die Frage nach der Würde und dem Wesen Gottes war nicht nur akademisch. Sie bestimmten, wie man das Heil, die Vermittlung zwischen Gott und Mensch und die Bedeutung des Kreuzestods verstand. Für Sozzini war der intellektuelle Hebelpunkt die Regel, Text vor Tradition. Er suchte eine kohärente Lesart, die alle relevanten Texte in ihrem heliozentrischen historischen Zusammenhang vereinte, ohne zusätzliche metaphysische Entitäten einzuführen. Seine Strategie kombinierte philologische Analyse, Analogieschlüsse aus der Weisheitsliteratur und eine Einforderung des gesunden Menschenverstands. Er argumentierte, dass die einfachste Erklärung, nämlich Sprüche 8 ist poetische Personifikation einer göttlichen Eigenschaft, jene sei, die die wenigsten ontologischen Annahmen erfordert. Diese Haltung erklärt, warum Sprüche 8 zur Probe des Ganzen wurde. Wenn die sozinianische Deutung hält, dann ändern sich weitere Kristallisationspunkte, die Lehre von der Präexistenz, die Rolle Jesu als Mittler, die Bedeutung des Opfers. Viele späteren sozinianischen Texte knüpfen direkt an die Lesart von Sprüche 8 an. Sie deuten die Weisheit als Gottes Wort in Aktivität, als Ausdruck seiner Ratschlüsse, nicht als eine zweite göttliche Person. Solch eine Interpretation verlangt freilich eine systematische Beschäftigung mit den sprachlichen Feinheiten, Wortwahl, Tempus, syntaktische Beziehungen und mit der literarischen Funktion von Personifikationen. Dies ist die intellektuelle Bühne, auf der die eigentliche exegetische Auseinandersetzung stattfindet. Die Frage, ob Sprüche 8 sprachlich und kontextuell den Sprung zulässt, von einer poetischen Stimme zu einer ontologischen Person. Um zu sehen, wie Sozzini und seine Genossen diese Brücke konkret entfesselten, welche hebräischen Nuancen sie betonten, welche Querverweise sie heranzogen und wie sie die stärksten trinitarischen Gegenreden umgingen, ist ein genauer Blick auf Text und Kontext nötig. Die sozinianische Lesart beginnt genau bei den kleinen sprachlichen Entscheidungen. Das hebräische Sprüche Kapitel 8, Vers 22 verwendet das Verb kwanit, kieniti, abgeleitet von kana, das ein weites Bedeutungsfeld hat, erwerben, besitzen, schaffen oder zuteilen. Die Septuaginta übersetzt mit einer Form von kasomai, ktisato me, wörtlich erwarb, erwählte mich. Die Vulgata bringt possedit, der Herr hat mich besessen, erworben. Fast alle Kirchenväter und Reformatoren lasen hier bereits die ontologische Bedeutung, geschaffen, ein Anfang, ein Entstehen. Sozzini sah darin aber keine zwingende Schlussfolgerung. Er argumentierte philologisch, weil kana ebenso erwerben, zuweisen bedeuten kann, erlaubt der Text auch die Lesart, der Herr hat mir meinen Platz oder Auftrag zugewiesen am Anfang seiner Wege. Das ändert alles. Wer erworben statt geschaffen liest, kann die Rede von einer poetischen Attribuierung, einer Weisheit, die Gott zuweist oder gebraucht, halten, ohne eine zweite göttliche Person anzunehmen. Zentral für Sozzinis Exegese ist der literarische Kontext. Sprüche 8 spricht in menschlicher Stimme über eine abstrakte Größe. Verse Sprüche Kapitel 8, Vers 30, ich war bei ihm als der Meisterarbeiter, täglich bereit, vor ihm zu sein, lassen sich so lesen, dass die Weisheit die Art und Weise beschreibt, wie Gott handelt, nicht eine mit ihm gleichstehende Person. Sozzini verbindet dies mit anderen Weisheitsworten. Sprüche Kapitel 3, Vers 19, mit Weisheit hat Jehova die Erde gegründet, zeigt eine wiederkehrende Vorstellung, Gott wirkt durch Weisheit. Job 28,12 und 28,282 zeigen die Weisheit als verborgenes Gut, nicht als eigenständige metaphysische Entität. Psalm Kapitel 33, Vers 6: Durch des Herrn Wort sind Himmel gemacht und alle Heerscharen durch den Odem seines Mundes, illustriert, wie in der hebräischen Tradition die Wirkweise Gottes oft personifizierend beschrieben wird, ohne dass daraus eine zusätzliche göttliche Person folgt. Sozzini zog zudem neutestamentliche Aussagen heran, um eine kohärente Systematik zu bauen. Er akzeptierte Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 3, das Wort Logos hervorhebt, wies aber darauf hin, dass Logos im Johannesevangelium oft funktional und relational gebraucht wird. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1 sagt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Sozzini las diese Verse nicht automatisch als Beweis einer dreifachen Hypostase. Er verwies Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, wo Jesus den Vater als den allein wahren Gott nennt. Das Lesen dieses Verses zusammen mit 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 6. Es ist ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind, und ein Herr, durch den sind alle Dinge, unterstreicht für ihn eine funktionale Differenz. Gott als Urheber und Christus als Mittler, nicht als zweites vollkommenes göttliches Wesen. Ein weiteres Schlüsselargument Sozzinis ist die Interpretation Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17 Trinitäre Exegeten nehmen, der Erstgeborene aller Schöpfung, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15, als Beleg für Präexistenz, manche gar für Schöpfung des Sohnes. Sozzini kontert: Erstgeborener, griechisch Prototokos, zeigt primäre Stellung nicht notwendigerweise eine zeitliche Erzeugung, die altisraelitische Sprachpraxis verwendet Geburtsmetaphorik, um Rang und Herrschaft auszudrücken. Ebenso liest Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 2 bis 3, wo Christus als der Ausgießer der Endzeitgüte Gottes beschrieben wird, als Beschreibung der letzten Offenbarung Gottes in der Geschichte, nicht als Beleg, dass der Sohn als zweite göttliche Person ewiglich neben dem Vater existierte. In Szenen wie diesen gilt für Sozzini das Prinzip: Wenn eine Aussage auch anders und sprachlich einfacher erklärbar ist, darf man nicht sofort metaphysische Komplikationen hineinlesen. Sozzini nutzte klassische Weisheitsparallelen, um die Personifikationslesart zu stützen. Die Sprüche-Weissagung gehört zum Genre, das abstrahierte Qualitäten in der ersten Person sprechen lässt. Beispiele dafür finden sich mehrfach: Psalmverse, die Gottes Handlungen als Weisheit beschreiben, Psalm Kapitel 104, Vers 24, 104, Golle 30, zeigen, wie biblische Autoren mit Personifikationen arbeiten. Syrach-Wisdom-Literatur, etwa Syrach 24, wo die Weisheit von sich selbst in der Ich-Form spricht, bot zusätzliches Vergleichsmaterial, auch wenn die Protestanten diese Bücher unterschiedlich bewerteten, zeigten sie doch eine literarische Praxis jüdischer Weisheitstraditionen. Sozzini argumentierte, dass das ursprüngliche Publikum von Sprüche 8 diesen poetischen Rahmen erkannt hätte. Es hätte nicht zwangsläufig daraus einen metaphysischen Bruch mit dem monotheistischen Grundsatz gezogen, wie er in 5. Mose 6,4 formuliert steht. Sozzini und seine Mitstreiter bauten ihre hermeneutische Strategie systematisch aus. Erst die Grammatik, dann der literarische Typus, schließlich der kanonische Konsens. Sie Sprüche Kapitel 8, Verse 22 bis 31 mit anderen Texten, um zu zeigen, dass die Sprache Gottes im AT oft instrumentell verstanden wird. Psalm Kapitel 33, Vers 6, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn und zu ihm hin, und dass instrumentelle Sprache nicht automatisch auf gleiches Wesen weist. Für Sozzini ist Christus der von Gott geschaffene Mensch, durch den Gott handelt und der zudem in besonderer Weise geadelt wird, aber gleichwohl bleibt der eine Gott, der Vater, die einzige göttliche Substanz. Mehrere Hauptfiguren trugen diese Argumentation in unterschiedliche Kontexte. Lelio Sozzini, Lelio, legte die ersten Impulse, Fausto Sozzini, Faustus, systematisierte sie und formulierte in Werken wie De Jesu Christo Servatore und im Rakauer Katechismus die Abkehr von Präexistenz und traditionellen Sühnevorstellungen. Martin Czechowicz war ein früherer polnischer Denker, der ähnliche Gedanken formulierte. Johannes Krellius schrieb später ausführliche theologische Abhandlungen, die die sozinianische Position in lateinischer Form verteidigten und in ganz Europa zirkulieren ließen. Fähring David in Siebenbürgen führte unabhängige Diskussionen über die Natur Christi, wodurch antitrinitarische Ideen auch in einen anderen politischen und konfessionellen Raum gelangten. Diese exegetische Entwicklung formte eine alternative Systematik. Gottes Einheit wird bewahrt, Christus bleibt Mittler und Messias, jedoch wird seine Präexistenz entweder geleugnet oder ganz anders verstanden, als Vorsehungsplan Gottes oder als geistliche Vorwegnahme. Sozzini verband dies mit seiner Kritik an der Sühneopfertheorie. Wenn Christus nicht als ewige eigenständige göttliche Person existierte, wird die Vorstellung eines stellvertretenden göttlichen Sühnetodes problematisch. Daher führen die exegetischen Entscheidungen zu einer neuen theologischen Landkarte. Keine hypostatischen Zweipersonen, kein Erbsündendogma in strenger augustinischer Form und ein Fokus auf moralischer Wiederherstellung und göttlicher Gerechtigkeit, die nicht die Annahme verlangt, Gott müsse durch einen anderen, gleich göttlichen, besänftigt werden. Die Reaktionen auf diese Neuausrichtung reichten von scharfer polemischer Kritik bis zu staatlichen Repressionen. Trinitarische Theologen setzten auf die traditionelle Darlegung von Textnetzwerken. Für sie bündelte Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1 die alte, konsistente Lehre von der Präexistenz und Göttlichkeit Christi. Sie warfen den Antitrinitariern vor, grammatische Spitzfindigkeiten zugunsten gefährlicher Vereinfachungen zu nutzen. Manche polemische Schriften zielten darauf ab, das Vertrauen in die biblische Autorität der Antitrinitarier zu untergraben, indem sie ihre Lesarten als historisch blind und konfessionsgefährdend brandmarkten. Auf staatlicher Ebene endete die Debatte nicht selten mit Einschränkungen, Druckverbote, Zensur und die Schließung antitrinitarischer Akademien. Am eindrücklichsten zeigt sich das in Rakau selbst. Die Gemeinde, die Druckerei und das theologische Lehrzentrum wurden Ziel der Gegenmaßnahmen. Im Jahr 1638 verlor Rakau viele seiner öffentlichen Freiheiten, die Druckerei wurde unterdrückt und die akademische Infrastruktur brach zusammen. Viele Schriften verloren damit ihre lokale Produktionsbasis. Dennoch flossen Ideen über Netzwerke nach Amsterdam, Remonstrantenkreise und englische Bibliotheken, sodass die Diskussion weiterlebte. Die intellektuelle Folge war ambivalent. Einerseits radikalisierte die scharfe Gegenwehr die Antitrinitarier, sie präzisierten ihre Hermeneutik und verfeinerten ihre theologische Systematik. Andererseits war die Lebenswirklichkeit vieler Gemeinschaften prekär. Drucke mussten im Ausland erscheinen, Autoren arbeiteten anonym oder pseudonym und theologische Debatten erhielten oft einen exilierten Ton. Trotz all dem blieb die sozinianische Kritik produktiv. Sie beeinflusste späteren protestantischen Rationalismus, trug zur Diskussion um Gewissensfreiheit bei und hinterließ eine theologische Tradition, die im Lauf des 17. Jahrhunderts in England, den Niederlanden und den amerikanischen Kolonien weiterwirkte. Die Kontroverse um Sprüche 8 blieb dabei nicht nur eine akademische Spitzfindigkeit, sondern ein Knotenpunkt, an dem Textkritik, Sprachbewusstsein, politische Macht und die Frage nach der innersten Struktur des christlichen Glaubens zusammenliefen. Und gerade deshalb entflammte sie so leidenschaftlich, weil sie über einen einzelnen Vers hinaus grundlegende Vorstellungen von Gott, Wort und Erlösung berührte. Die Debatte um Sprüche 8 wirkte weit über die engen Kreise polnischer Gemeinden hinaus. Die sozinianische Praxis, zunächst am Text zu arbeiten und daraus Konsequenzen für Lehre und Gemeinschaft zu ziehen, erzeugte eine Art intellektuelles Echo, das sich in mehreren Strängen fortsetzte. Zunächst prägte sie die Gestalt des frühneuzeitlichen Antitrinitarismus. Aus loser konfessioneller Verbreitung entstand eine kohärente theologische Schule. Die Schriften Fausto Sozzinis, die Verteidigungsreden Johannes Crellius und die theologischen Lehrwerke der Rakauer Pädagogik bildeten ein gedrucktes Netzwerk, das in Amsterdam in niederländischen Druckereien und in englischen Bibliotheken zirkulierte. Andrzej Wiscovaty und andere Exilautoren sorgten dafür, dass diese Texte in lateinischer Sprache für ein internationales Publikum erreichbar blieben. Ein zweiter Strang ist die Wirkung auf die Religionspolitik und auf die Theorie der Gewissensfreiheit. Die polnischen Brüder argumentierten nicht nur exegetisch, sie formulierten Forderungen nach Toleranz für abweichende Gewissensüberzeugungen, gewiss nicht aus einem liberalen Zeitgeist heraus, sondern aus praktischer Erfahrung. Gemeinden, Schulen und Druckereien hatten unter Repressionen zu leiden. Texte wie die von Samuel Przypkowski trugen Argumente vor, die später in die europäische Diskussion über Glaubensfreiheit einsickerten. Die sozinianische Betonung des individuellen Schriftgewissens und die gleichzeitige Forderung nach öffentlicher Duldung wirkten entfernte Wirkungen in die Debatten, die John Locke, aber auch zahlreiche niederländische und englische Intellektuelle führten. Es wäre übertrieben zu sagen, Locke habe direkt von Socini gelernt. Treffender ist, die polnischen Antitrinitarier gehörten zu den Strömen, die das Gewässer der frühen Aufklärung nährten. Drittens veränderte sich theologisch das Terrain der Christologie und der Soteriologie. Die systematische Ablehnung der Präexistenz und die Skepsis gegenüber der stellvertretenden Satisfaktionstheorie öffneten Wege zu alternativen Deutungen des Erlösungswerks. Die sozinianische Tendenz, die Opferrede als moralisches und lehrhaftes Ereignis zu lesen, als Hingabe, Vorbild und göttliche Bestätigung des Gehorsams, beeinflusste spätere unitarische und protestantische Strömungen, die das subtile Katalogisieren der Sühnevorstellungen fortsetzten. In den angloamerikanischen Kontexten entwickelte sich eine unitarische Tradition, die einige sozinianische Motive aufgriff. Betonung der Vernunft in Glaubensfragen, Ablehnung metaphysischer Hypostasenproliferation und Interesse an einer Ethik, die weniger von dogmatischer Abstempelung als von persönlicher Nachfolge sprach. Joseph Priestley und andere spätere Unitarier standen in dieser genealogischen Linie, auch wenn ihre eigenen theologisch-philosophischen Nuancen sich von denen der polnischen Brüder unterschieden. Viertens hinterließ die sozinianische Methode Spuren in der biblischen Hermeneutik. Die Forderung, Grammatik, Genre und literarische Funktion zu beachten, gehört heute zur Standardpraxis historisch-kritischer Exegese. Socini und seine Kollegen betonten die Bedeutung des literarischen Kontextes, dass etwa Weisheitslyrik anders zu lesen ist als prophetische Rede oder apokalyptische Vision und verlangten, dass man aus dem Text selbst die Grenzen theologischer Schlüsse ableitet. Diese Praxis widersprach der Neigung, christliche Dogmen an biblischen Verweisen festzunageln, ohne die verschiedenen Gattungen und den ursprünglichen Sinnhorizont zu beachten. Die langfristige Folge war eine sensiblere Lektüre der Schrift, die mehrere Stimmen und Kontexte im Kanon berücksichtigte. Kulturell und institutionell war die Bilanz ambivalent, die Unterdrückung von Rakau und die Verfolgungen drängten viele Autoren ins Exil und zerstörten lokale Institutionen. Dennoch überlebte das gedruckte Wort. Anonym erschienene Flugschriften, lateinische Traktate und Übersetzungen konservierten die Argumente. Durch diese Verbreitung blieb die Diskussion lebendig und wandte sich in neue politische und konfessionelle Räume. Nach England, in die Niederlande, nach Siebenbürgen und über den Atlantik in die amerikanischen Kolonien. Dort beeinflusste sie bürgerliche Debatten über Meinungs- und Religionsfreiheit und trug so indirekt zur Entstehung pluralistischer öffentlicher Sphären bei. Historisch betrachtet stellt die Auseinandersetzung um Sprüche 8 ein Paradigmafall dar, ein literarischer Text, der in seinem ursprünglichen Kontext als poetische Rede formuliert ist, wurde zum Dreh- und Angelpunkt metaphysischer Theorien. Die sozinianische Antwort zeigte, wie eine andere hermeneutische Priorität, Text vor Tradition, Grammatik vor Ontologie, Kontext vor konsensualer Dogmatik, nicht nur exegetische Kleinstarbeit bedeutet, sondern die ganze Theologie verändern kann. Diese Vorgehensweise entsprach einem rationalen, prüfenden Geist, der die Autorität der Schrift nicht minderte, aber ihre Lektüre an Kriterien band, die der Text selbst liefert. Die Nachwirkung betrifft auch die interkonfessionellen Beziehungen. Der Streit schärfte Identitäten auf beiden Seiten. Trinitäre Theologen verfeinerten ihre Verteidigungen, Antitrinitarier spezialisierten ihre Hermeneutik. Beide Seiten wurden theologisch präziser, aber auch politisch verhärteter. Langfristig erleichterte genau diese Polarisierung die Herausbildung moderner konfessioneller Kategorien, ein Prozessor, der die Konfessionslandschaft Europas neu ordnete. Am Ende bleibt die Debatte um Sprüche 8 ein Lehrstück darüber, wie fein philologische Fragen mit den größten theologischen Fragen verbunden sind. Die sozinianische Lesart hat die frühe Neuzeit herausgefordert und ihre Spuren sind in der Theologiegeschichte, in der Entwicklung der Gewissensfreiheit und in der Praxis kritischer Bibelauslegung noch heute nachweisbar. Die Kontroverse zeigt, dass jede Wortwahl im Text eine Kette von Bedeutungen und Konsequenzen entfachen kann. Und dass das behutsame Lesen dieser Ketten ein fortwährender Dienst an der Verständlichkeit des Glaubens ist. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.